Herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft Leben unter dem Titel Wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich habe heute die Theresa Leitner bei mir da sitzen, die was Landschaft Leben schon in der ersten Minute sozusagen entdeckt hat. Ich kann mich erinnern, wir sind im April 2016 in die Öffentlichkeit gegangen mit Landschaft Leben. Und in kürzester Zeit ist die Theresa sozusagen bei mir gewesen, hat angeklopft bei der Tür und hat gesagt, hey, voll cool, da gibt es einen neuen Verein. Ihr kümmert euch um regionale Lebensmittel, ihr macht Bewusstseinsbildung zum Thema Landwirtschaft. Und das hat mich total fasziniert, wie schnell du uns am Radar gehabt hast als Tirolerin. Freut mich, dass du heute da hergekommen bist nach Schlapping. Wir sind jetzt sozusagen im goldenen Herbst angekommen, Almabtrieb ist überall. Du kommst jetzt mitten aus dem Tirolerland. Wie geht's da? Und vor allem stell dir einmal ganz kurz vor, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du bist und wer heute mein Gast sein darf.
Ja, gern. Dankeschön, Hannes. Ja, also wie du sagst, ich habe mich offenbar ganz am Anfang schon entdeckt. Das war mir damals aber nicht bewusst, weil ihr seid von Anfang an derart professionell aufgetreten, dass ich mir gedacht habe, was ist das für eine Riesenorganisation und wie habe ich das so lange übersehen können? Also von dem her war das für mich neu
sehr überraschend
und überraschend. Und es hat aber für mich von Anfang an sehr viele Fragen beantwortet und ich war einfach sehr froh, dass das euch gibt. Und dann haben wir uns ja getroffen bei einer Strategieentwicklung zum Thema Landwirtschaft und Tourismus. Und ich habe die auf der Gästeliste gesehen und habe gedacht, da muss ich jetzt gleich mit dir reden. Und von dem her freut es mich und ich fühle mich geehrt, dass ich jetzt auch bei einem Podcaster dabei sein darf. Und ja, zu meinem Hintergrund, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin aus Tirol, wie du schon gesagt hast. Ich komme vom MC Management Center Innsbruck, da vom Tourismusdepartement und bin da wissenschaftliche Mitarbeiterin und Hochschullektorin in die Bereiche vor allem alpiner Tourismus und habe mich jetzt in den letzten Jahren sehr viel auf Tourismus und Landwirtschaft spezialisiert. Und das ist kein Zufall. Ich komme selber von der Landwirtschaft mit am Campingplatz, also das klassische Tiroler Modell, zuerst der Bauer und dann Einkommensaufbesserung durch touristische Mitnutzung, also Campingplatz, den mein Opa gegründet hat und von dem her bin ich mit den Themen immer aufgewachsen, aber im Herzen auch sehr stark natürlich in die landwirtschaftliche Richtung gewandt. Und ja, in den letzten Jahren ist mir sehr bewusst waren, wie wichtig das Zusammenspiel von Tourismus und Landwirtschaft ist und dass es da auch durchaus in der Forschung nur Lücken gibt und immer wieder neue Fragen auftauchen. Und ich bin in der glücklichen Position, dass ich mich mit dem mit meiner Leidenschaft da beruflich befassen kann.
Und das finde ich auch total schön, dass du deine Leidenschaft da einbringen darfst. Normalerweise gibt es bei uns aber einen Spruch, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Das ist bei dir nicht der Fall. Egal wo ich in Tirol dann auftritt, die Theresa ist immer mittendrin, ist immer mit dabei. Du wirst engagiert von der Tirol-Werbung, vom Lebensraum Tirol. Ich habe bei so vielen Projekten schon mitwirken gesehen und mir taugt das natürlich total, wenn heute eine Frau mit deiner Ausbildung, mit deiner Kompetenz da mitten dabei ist und natürlich auch, sage ich mal, man immer wieder bei dir gespürt, dass dein Herz auch noch für die Bauernschaft schlägt. Und trotzdem aber diese Weitsicht, dein Bildungsgrad da ist und das in der Kombination finde ich halt total beeindruckend und voll wichtig. Und mir taugt das auch richtig als Kompliment in deine Richtung, dass du geschätzt wirst von deinen eigenen Leuten, weil das ist ja eher dann selten der Fall, aber auf deine Expertise legen sie sehr, sehr viel Wert und das taugt mir auch total.
Ja, danke. Nein, das hoffe ich natürlich, aber das braucht natürlich tägliche Weiterentwicklung auch bei einem selber, das ist klar. Aber ich muss auch sagen, das Thema Landwirtschaft und Kulturlandschaft vor allem, mit dem wir uns ja heute auch ein bisschen befassen und Almwirtschaft, dass mir das so richtig bewusst worden ist, weil du sagst, der Prophet im eigenen Land, ja, aber auch die Umgebung, das eigene Land, dass man sieht, wie wertvoll und wie wichtig das ist, muss man manchmal nach außen gehen. Und ich habe da so einen ausschlaggebenden Moment. Vor 3 Jahren war ich in Norwegen unterwegs, rein urlaubsmäßig. Und ich habe dann da das Standardprogramm gemacht, eine Fjord-Kreuzfahrt oder halt eine Fjord-Ausflugsfahrt mit dem Schiff. Und wir fahren da in die Fjorde rein und die sind auch sehr beeindruckend und Wasserfälle gibt es. Und war da am Schiff mit einigen gefühlt hunderte Asiaten und andere Touristen. Und dann gibt es natürlich eine Lautsprecherdurchsage und die erklärt die ganze Landschaft. Und auf einmal sagen die, ja, und auf die Fjorde, wenn man da jetzt links und rechts ganz genau schaut, an den Hängen, da hat es früher noch Bauern gegeben, direkt am Hang. Da hat es früher noch Bauern gegeben und die haben da sogar sehr erfolgreich Obst angebaut, Äpfel und Marillen und alles, was man nie glaubt, dass in Norwegen wächst in dieser Umgebung. Yeah. Aber das hat es da noch gegeben. Bis in die 50er Jahre und da ist dann leider der letzte Hof weggestorben und seitdem wird das nicht mehr bewirtschaftet. Aber wenn man genau schaut, sieht man nur die Hütte und sieht man nur den Apfelbaum. Und alle Leute waren total begeistert und haben Foto gemacht und ich war auch beeindruckt, aber dann haben wir gedacht, ja, in die 50er Jahre, da hat das aufgehört, seitdem gibt es das nicht mehr. Wie ist das eigentlich bei uns? Wie wird es bei uns in 50 Jahren ausschauen? Denn die skandinavischen Länder sind uns, was die Kulturlandschaft betrifft, da oft negativ voraus. Und seitdem eigentlich nochmal verstärkt habe ich mich um das Thema, habe ich mich mit dem Thema befasst.
Es spielt ja das Thema Kulturlandschaft, Lebensraum, spielt ja auch in unserer Kommunikation eine sehr, sehr starke Rolle. Weil mir auch irgendwann einmal aufgefallen ist, dass die meisten Menschen die Lebensmittel ja gar nicht einmal so schätzen aus der Heimat. Ich denke da an die Lebensmittelversorgungssicherheit. Jetzt seit Corona ist wieder voll als Thema da, aber vorher, ja, da bist du ja fast ausgelacht worden oder wie bin ich ausgelacht worden, muss das immer wieder betonen. Wie kann man im Jahr 2017, 18 über so ein Thema überhaupt noch reden in einer globalisierten Welt? Und mir ist dann irgendwann einmal bewusst worden, ja, aber die Menschen verstehen gar nicht mehr, dass quasi Lebensmittelproduktion wirklich was mit unserem Naturraum, Kulturlandschaft, Lebensraum zum Tor haben, wo wir uns bewegen, weil, sag ich mal, wir in Tirol hört das Inntal oder wenn du in die Seitentäler reinschaust, das Zillertal, das wird ja alles nicht existieren, nicht einmal als Ausflugsziel, wenn es keine Bauern gab. Das existiert ja nur, weil da Lebensmittel produziert werden. Wir konnten uns das ja niemals leisten, dass wir sagen, so, jetzt schicken wir das Zillertal einmal, weiß ich nicht, 200 Gärten rein und viel Spaß damit, die Rosenmäher, matz das einmal runter. Das wird sich ja nicht ausgehen. Ja. Und ich denke, da denken aber die wenigsten dran, aus dem urbanen Bereich, dass ich sage, okay, ich fahre gerne raus am Wochenende oder einmal am Abend geschwind mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike, aber dass das halt alles nur existiert, weil es Bauern gibt, auf das vergisst man halt auch sehr gerne und da bist ja du wirklich, da hast ja du deine Expertise, ich glaube, du hast ja jetzt gerade ein Projekt, glaube ich, gemacht zum Thema die sozusagen unterschiedlichen Lebensraumnutzungen, oder? Ich glaube, so in die Richtung geht das. Wer hat Anspruch auf was? Und auch die Konflikte, was dadurch entstehen. Vielleicht willst du uns da ein bisschen was erzählen. Und dann, glaube ich, steigen wir früher ein, um das geht es auch heute in dem Podcast, wirklich um das Thema Alm, Kulturlandschaft, wie hängt das alles miteinander zusammen? Die Theresa Leitner ist da heute für mich eine tolle Gesprächspartnerin.
Ja, gerne. Also zu dem Projekt, das du angesprochen hast, das war ein Auftragsprojekt der Landwirtschaftskammer Tirol, auch sehr stark der Tirol-Werbung, die das initiiert haben und mit der Problemstellung zu mir gekommen sind. Wir merken, es gibt verstärkte Nutzung, Tourismus und Freizeitnutzung, also seitens der Gäste und der Einheimischen im Raum. Und ein Großteil von diesem Raum ist in landwirtschaftlichem Besitz und wird auch nach wie vor zum Glück bewirtschaftet. Und da treten einfach immer mehr Konflikte auf. Und es ist darum gegangen zu untersuchen, wie sehen einerseits Touristiker diese Nutzung, also die Tourismusverbände, und andererseits die Bäuerinnen und Bauern, auch die Landwirtschaftskammer, die mit ihren Ortsstellenleitern da sehr viele Berührungspunkte haben. Also welche Konflikte treten da auf, wie entwickelt sich die Nutzung, wie entwickelt sich der Tourismus aus Sicht der Landwirte und wie entwickelt sich die Landwirtschaft aus Sicht der Touristiker, merken die da Veränderung und wenn ja, wie wirkt sich das aus? Also das waren die Fragestellungen dazu.
Und Ergebnisse darfst du da schon verraten oder ist das alles noch streng geheim oder wie, oder kannst du so leichte Ansätze geben, was so ein bisschen rausgekommen ist für die Bauern, für die Touristiker? Was sagen Tourismusverbände oder was sagt der Touristiker, wenn der Bauer plötzlich vielleicht sagt, du, mir taugt das nicht mehr, dass da jeden Tag tausende Leute über mein Grundstück gehen, oder?
Also es war grundsätzlich ein sehr großes Projekt und es wird nur veröffentlicht, aber einige Dinge können wir auf jeden Fall gerne schon besprechen, einige grundlegende Ergebnisse. Und das war, wie du am Anfang schon angesprochen hast, das Thema Kulturlandschaft und wo kommt die Landschaft überhaupt her. Das ist schon etwas, was nicht ganz durchschlagend im Bewusstsein von sehr vielen Nutzer ist. Also auch die Touristiker, Tourismusverbände, die das nutzen, die schon sehr oft von Natur sprechen, wenn sie von dem Außenbereich reden oder die auch oft mit allem bewirtschaftete Hütte in Verbindung bringen. Und das große Ganze natürlich, die Komplexität der Bewirtschaftung, einfach auch oft nicht im Wissensgebiet ist, was verständlich ist.
Der Touristiker ist klar, aber auch der Einheimische, was ich mitkriege, mitgekriegt habe. Ja, ja. Wir haben das ja da jetzt auch im Lockdown gesehen, in Schladming, wo plötzlich überall die Einheimischen unterwegs waren, weil sie einfach das von jeher kennen. Mhm, aber jetzt durch den Lockdown das natürlich noch vermehrt das Wege gegangen sind oder die Abkürzungen gegangen sind, wo plötzlich die Bauern halt aufgestanden sind und gesagt haben, ja, Halleluja, was ist da jetzt einmal los? Auf der anderen Seite versteht jeder das Bedürfnis nach Bewegung in der Natur. Mhm. Aber gleichzeitig glaubt dann jeder, dass halt alles jeden kehrt. Und so ist es halt einmal nicht. Und ich glaube, da braucht es halt, glaube ich, wieder ein neues Aufeinander-Zugehen. Mhm. Vor allem auch, wenn man jetzt sieht, wie heuer, jetzt haben wir, glaube ich, die letzten Jahre schon einen extremen Zuspruch gehabt der Touristen im Sommer. Das wollen wir ja auch, also auch die Landwirtschaft. Heuer ist das ja wirklich, glaube ich, in vielen Regionen explodiert, so wie da bei uns in Schladming, das war ja unvorstellbar, was da los war. Mhm. Gott sei Dank, sage ich immer, ja. Aber je mehr das noch, oder je stärker das noch wird, umso bewusster braucht es eine Lenkung, wo man sagt, okay, es ist halt so, da geht es ja nicht nur um die Landwirtschaft, da geht es ja auch um die Wildtiere, ja. Sommer wie Winter, wenn ich halt im Winter eine Gams fünfmal irgendwo aufspacke, weil ich da halt mit den Skitouren runterfahre, wird sie es überleben. Wenn ich die Gams halt 25 Mal flüchten lasse über den ganzen Winter, wird er im Mai nicht mehr erleben, der Gams. Ja. Und ich denke, das muss uns wieder mal ein bisschen ins Bewusstsein kommen, dass es ja nicht nur um einen selber geht oder nicht nur um einen Besitzer, einen Grundeigentümer, sondern da gibt es ja noch viele andere Tiere, die was diesen Lebensraum nutzen und die was wir ja eigentlich schützen wollen, aber oft gar nicht einmal denken, dass die da leben.
Ja, genau. Und das ist generell schon das Kernthema der Kulturlandschaft, dass vielen einfach nicht bewusst ist, wir bewegen uns in einer Kulturlandschaft und die ist einerseits entstanden durch die menschliche Nutzung, durch Anpassung an die menschlichen Nutzungsformen, die es da gegeben hat. Aber sie ist immer noch für diese landwirtschaftliche Nutzung wichtig. Und die funktioniert grundsätzlich auch sehr gut mit der Fauna und Flora, die da ist. Wir haben eine sehr hohe Biodiversität zum Beispiel in den Kulturlandschaften, da kommen wir eh später noch dazu. Aber diese sportliche Nutzung, diese Freizeitnutzung, die touristische Nutzung, die entwickelt sich. Da haben wir steigende Nutzerzahlen, aber wir haben auch natürlich eine Änderung der Nutzung. Das merkt man ganz stark und da muss man genau hinschauen, wo das zu Konflikten führt.
Ja. Und ich habe jetzt eine interessante Aussage die Woche gehört von unserem Stadtamtsleitner in Schladming, der hat gesagt, die Macht der ersten Spur. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Er hat gesagt, es ist zum Beispiel erwiesen, wenn man in der Früh gleich einmal quasi einen Hang anschneidet mit den Ski als Tourengeher und man lässt da einen Erfahrenen runterfahren und quasi mit der ersten Spur lenkst du den ganzen Tag die Spuren sozusagen, weil sie alle an der ungefähr orientieren, will natürlich jeder seine eigene Spur fahren, aber grundsätzlich fahren sie dann alle derer nach. Und so fangen sie das halt jetzt zum Steuern an, dass man sagt, okay, man schickt erfahrene Skitourengeher sozusagen gleich in der Früh als erstes da rauf, der zieht die Spur sauber runter und alle halten sich an dem. Und ich glaube, das braucht man wahrscheinlich halb mehr, weil es eben immer mehr Naturnutzer gibt, die was aber eigentlich dann die Herausforderungen Sommer wie Winter einfach gar nicht so einschätzen können. Und ich denke, gerade der Sommer hat das ja wirklich wunderbar gezeigt. Ich habe das ja jetzt auch da bei uns gesehen, eine Wiesen voller Leute legen sich einfach in die Wiesen auf einer Almboden. Okay. Ja. Die Kühe steigen über er drüber und ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, hoffentlich bricht bei den Viechern keine Panik aus. Ja. Das weißt du, so ein Viech hat 700 Kilo, wenn die mit einem Fuß erwischt, bist du einfach Gatsch. Ja? Und die Leute haben aber das noch gut gefunden, wie die Kühe über er drüber gegangen sind. Ja. Und die waren Gott sei Dank so ruhig, die Herde, dass die einfach über die Menschen drüber gestiegen sind. Wenn da ein Funken oder ein Hund irgendwo bellt, dann haben wir da wahrscheinlich Schwerstverletzte. Und da denke ich mir, man weiß oft gar nicht, wie knapp man an einer Katastrophe vorbeischrammt. Ja. Weil die Leute mit dem gar nicht mehr umgehen können, weil sie halt sonst in Jesolo am Strand liegen und da halt kein Kur daherkommt, sage ich mal. Ja. Vielleicht ein Krebs irgendwo im Sand. Fall.
Ja, das ist schon richtig. Wir haben mehrere Entwicklungen, die da Konflikte beherbergen können. Einmal natürlich die Vielfältigkeit der Nutzung. Also ich habe nicht mehr nur das Wandern, sondern ich habe zum Beispiel auch das Mountainbiken verstärkt nochmal durchs E-Biken, beim E-Biken oder E-Mountainbiken verschiedene Nutzungsformen. Es dehnt sich dadurch auch zeitlich aus. Also ich habe in der Früh und am Abend, wo früher eigentlich nicht so viel los war, durchaus mehr, die jetzt nur die Feierabendrunde fahren mit dem E-Mountainbike dann, weil es ja auch sehr schnell geht. Dann habe ich natürlich das Wandern, das sich verstärkt und durch mehr Nutzer auch die Probleme, die es gibt beim Wandern, sie dadurch auch nochmal verstärken. Also Fehlverhalten für die Nutzer zum Beispiel. Und auf der anderen Seite habe ich aber die Nutzer an sich, die, wie du richtig sagst, immer weniger den Bezug zum ländlichen Raum haben und das von Kind auf auch kennen. Wir haben eine Gesellschaft, die immer mehr in Städten lebt und die, wenn es dann auf Urlaub herkommt, natürlich mit den Grundregeln vielleicht auch nicht so vertraut ist. Und das sind Probleme, die da aufschlagen und durchaus zu Konflikten führen und nur verstärkt führen werden. Ja. Mhm.
Was ich da vielleicht noch zur Kulturlandschaft sagen möchte, eins muss uns halt immer bewusst sein als Konsumentin, als Konsument, wenn ich zu einem österreichischen Lebensmittel greife, wenn ich zu einem österreichischen Produkt greife, egal ob das ein Fleisch ist aus Österreich, ein Milchprodukt aus Österreich, ein Getreideprodukt aus Österreich, dann unterstütze ich quasi diesen Lebensraum, ja, diese Kulturlandschaft, dadurch bleibt sie aufrecht. Das Schlimmste ist, wenn wir einfach dem Diktat des billigsten Preises alles unterwerfen, dann gehört halt Österreich nicht mehr dazu, das muss man sagen, dann liegt Österreich nicht mehr im Regal, dann wird man aber Österreich so nicht mehr vorfinden. Und da gibt es ja durchaus, wie ich heuer im Sommer mitverfolgt habe, ich möchte das gar nicht mehr zu groß erwähnen, verrückte Leute in Österreich, die sagen, wir brauchen das eh alles nicht mehr, die Leute sollen alle in Städte ziehen, wir brauchen ja gar keinen Naturraum nicht mehr. Mhm. Das finde ich dann auch spannend, weil gerade beim Lockdown hat man dann gesehen, ich weiß noch, wie die ersten Tage, wie es wieder aufgegangen ist, wie viel da in Salzkammergut, nach Kärnten, wie die Leute geflüchtet sind aus der Stadt. Und ich bin ja auch sehr oft jetzt in den Städten unterwegs und ich denke mir immer, ich bin so heilfroh, wenn ich da nach ein, zwei Tagen wieder raus kann, weil ich einfach zwischen dem Beton und Asphalt einfach, das geht einmal einen Tag oder zwei, aber dann haut es mir Sicherungen eigentlich, weil ich mich nicht wohlfühle, weil ich die Natur brauche, weil ich auch den Boden wieder spüren muss unter mir, und das haben anscheinend sehr viel das Bedürfnis, weil sonst würden sie nicht am Wochenende ausströmen, wie die fliegen und die Natur aufsuchen. Ja. Ich glaube, das ist ja im Menschen schon ein bisschen drin, außer mal vor dem Büro, außer mal vor dem, in den Wohnhäusern, im Beton sozusagen eingesperrt sein den ganzen Tag. Und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Thema, da geht es ja weiter von der Kulturlandschaft auf wie auf den Almboden. Ja. Und du bist ja Spezialistin, du hast dich ja mit der Alm sehr, sehr stark auseinandergesetzt. Ja. Wie schaut es da jetzt bei Enk in Tirol aus? Wie ist die aktuelle Situation? Wie viele Almen gibt es? Und was für Veränderungen stößt du persönlich fest?
Ja, also das sind jetzt sehr viele Themen, die du da angesprochen hast, wo ich ja gerne noch drauf zurückkommen möchte. Weil gerade das Szenario, das du jetzt angesprochen hast, Menschen in der Stadt und rundherum habe ich die Wildnis, quasi die Natur, die sich da vom Menschen wieder erholen kann. Das ist ein Szenario, das durchaus einige als erstrebenswert empfinden. Also das ist etwas, auf das wir eingehen können, aber
gerne, bleib bei dem Thema, wir gleich dabei. Ja. Okay. Dann gehen wir nachher weiter zu ihm.
Ja, also Wildnis und Menschen in der Stadt, das ist schon mal eine Sichtweise, die ich von dem her spannend oder eigenartig finde, weil die impliziert ja schon, dass ich Mensch und Natur völlig trennen. Ich sage, da ist der Mensch und da ist die Natur. Und das eine hat mit dem anderen nur so viel zu tun, dass der Mensch für die Natur schlecht ist und man muss erst von dem abgrenzen, damit der Natur nichts passiert. Das ist schon mal eine Sichtweise, die man in verschiedene philosophische Darstellungen jetzt natürlich behandeln kann und wo es auch verschiedene Sichtweisen gibt. Aber grundsätzlich, wenn wir uns das Szenario überlegen, ich habe dann diese Wildnis, dass die dann vom menschlichen Einfluss komplett ausgespart ist ja dann trotzdem nicht der Fall. Das heißt, ich habe in dieser Wildnis ja trotzdem Einflüsse, die von diesen Menschen aus der Stadt kommen. Ich habe einen Klimawandel, ich habe Veränderungen, die durch Abgase zum Beispiel passieren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich als Mensch jetzt diese Wildnis rundherum komplett sich selber überlasse, heißt das nicht, dass sie die wünschenswert entwickelt, grundsätzlich schon mal. Dann der Mensch, wenn wir den jetzt aber als Teil der Natur betrachten, es ist eigentlich eine sehr einfache Sichtweise, eine vereinfachte, wo ich mir sehr leicht mache als Mensch. Ich sage, ich als Mensch lebe da und die Natur ist außerhalb dieser menschlichen Grenze. Das heißt, ich muss nur schauen, dass ich die möglichst nicht beeinflusse. Nur wie sollte das möglich sein? Denn ich brauche ja trotzdem Nahrungsmittel, ich brauche trotzdem Wasser, ich brauche trotzdem einen Schutz vor.
Genau, ich will ja bauen, ich will ja Häuser bauen oder irgendeinen Weg asphaltieren, dann brauche ich ja wieder Rohstoffe aus dieser Natur.
Genau.
Also es wird in Wahrheit nicht funktionieren, oder?
Ja, also ich mache mir so sehr einfach, vor allem ich grenze das von mir ab. Wenn ich jetzt aber den schwierigen Weg eigentlich nehme und sage, wie kann ich jetzt als Mensch im Einklang, wenn ich das schon separieren möchte, im Einklang mit dieser Natur leben, dann brauche ich eben diese standortangepasste Landwirtschaft. Und aus dieser standortangepassten Landwirtschaft, von der haben wir den Begriff, hat es natürlich früher nicht gegeben, sondern man hat eben versucht, die Grundbedürfnisse aus der Umgebung zu decken. Und daraus ist erst einmal die Kulturlandschaft entstanden. Und das ist sehr schwierig, das ist sehr anspruchsvoll. Und damit ich diese Grundbedürfnisse langfristig decken kann, hat es auch einen gewissen Umgang mit dieser Landschaft, die dann zur Kulturlandschaft geworden ist, braucht. Und da ist spiegelt die Kulturlandschaft die Beziehung zwischen Mensch und Natur wider, wie sie langfristig bestehen kann.
Und noch einmal, ich glaube auch, dass der Wunsch, also gerade heute, in der Früh habe ich gelesen auf ORF.at, dass die Einfamilienhäuser, die Preise in Österreich explodieren, rund um den Städten, in Wien, Umgebung, ums Dreifache gestiegen ist seit Corona, ja. Weil die Leute außer wollen aus den Siedlungen, sie wollen sich ein Einfamilienhaus leisten sozusagen. Und da finde ich es dann immer wieder spannend, also dass dann gewisse Damen und Herren so eine Meinung vertreten, die leider aber eh was anders tun, weil die Sehnsucht ja da ist. Also ich bin ja sogar so weit der Meinung, dass Corona weltweit eine Veränderung bewirken könnte in dem Bereich, weil ich habe vorher gehört, rund 70% quasi der Menschen werden 2050 in Städten leben. Ja. Mhm. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Weil auch in meinem Bekanntenkreis, die Menschen, die in der Stadt leben, die sagen eigentlich, du, wenn du jetzt da was weißt in Schlamming und Umgebung, sag es ihnen, weil eigentlich müssen wir schon mal überlegen, wie mit Homeoffice, das ist ja alles möglich. Dann fahre ich halt zwei Wochen einmal einen Tag rein nach Wien, aber ich will eigentlich irgendwo raus aufs Land. Ich will nicht mehr, also sowas noch mehr erleben in der Stadt, das will man nicht mehr. Mhm. Und da denke ich mir, da ist diese Sehnsucht da. Ja? Und darum ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man bei so Strömungen nicht einfach sofort überall sagt, ja, und so wird das passieren und die Menschen wollen eh nur noch in Städten leben. Mhm. Ich glaube eben, sowas kann, so ein Virus kann uns einfach lernen, Abstand zu halten, ja? Wieder ein bisschen separierter zu leben. Und Norwegen ist da ja ein schönes Beispiel, weil das ist ja wirklich menschenleer und hat absolut seinen Reiz. Also das kann ich nur bestätigen. Aber jetzt, du hast da vollkommen recht, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Dieser Wunsch, quasi Mensch und Natur zu trennen, ist ja absurd. Wir kämen ja aus der Natur, ja. Und was wären wir, wenn wir gestorben sind, außer wir lassen uns verbrennen, ja, kämen wir auch Aschen, aber sonst wären wir ja wieder genau zu dieser Erde. Wir wären ja quasi dann wieder, wir kämen ja wieder zurück zur Natur, ja. Ist ja nichts anderes.
Ja, und ich brauche die Ressourcen aus der Natur, aber dann ist die Frage, wie beschaffe ich mir die? Und wenn ich es jetzt natürlich in Stadt und Wildnis drehe und irgendwo anders, vielleicht auf einem anderen Kontinent, wo sie sich gut eignet, lasse ich durch industrialisierte Landwirtschaft meine Bedürfnisse decken und das halt anbauen und dann irgendwie hertransportieren, bin ich natürlich sehr entfernt von dem Ganzen. Und ja,
es ist, ist ja auch Blödsinn, weil wir reden von Klimawandel. Ja. Da hört sich ja für mich auch auf. Wir haben ja über lange Jahre haben wir uns ja bedient am Weltmarkt, ja, und auf Kosten anderer Länder und Völker, ja. Ich meine, den Wohlstand, den was wir heute haben, der ist natürlich auch mit unserem Fleiß begründet, das ist keine Frage. Aber natürlich haben wir auch andere ausgenutzt und haben gesagt, du, wir lassen vielleicht das da billigst produzieren, weil ihr verdient sehr viel weniger und das haben wir auch in Kauf genommen. Ja. So wie es halt heute so ist, dass uns wir jetzt gut sind, dass wir unser Gemüse selber ernten, weil wir das halt uns nicht mehr zumuten können, dass wir den ganzen Tag am Gurkelflieger liegen oder in der Hitze quasi Bio-Zuckerrüben sozusagen die Rüben pflegen. Das ist alles zu anstrengend. Das ist uns alles zu schwierig geworden. Oder wenn ich bei den Schlachthöfen unterwegs bin, die was händeringend österreichische Arbeitskräfte suchen würden, ja, okay, und sagen, du, wir stellen Fleischermeister ein ohne Ende, aber du findest keinen mehr, der was bereit ist, eine Sau aufzuarbeiten, ein Rind zu schlachten, egal was du zahlst, das hat nichts mehr mit Geld zu tun. Ja. Da geht es nur noch um Image, ja, weil man einfach sagt, nein, ich will keinen erzählen, dass ich vielleicht in einem Schlachthof arbeite. Und dann wundern wir uns, wenn 90% aller Schlachthofmitarbeiter Ungarn, Slowenen, Tschechen, Slowaken sind. Ja. Mhm. Und da geht es weiter, jetzt gehe ich auf einen anderen Bereich, das ist die Pflege. Ich glaube, da war jeder mal erstaunt im Lockdown, dass wir in Wien und Niederösterreich 60.000 Pflegekräfte aus der Slowakei und Tschechien haben, weil wir unsere Alten nicht mehr pflegen wollen. Okay. Das sind schon Dinge, wo ich sage, wir sind uns als Gesellschaft halt schon sehr wichtig geworden und sehr gut geworden, auf einem sehr hohen Ross unterwegs. Und ich bin neugierig, ob das so weitergeht, ob wir da oben immer auf der Flughöhe bleiben können oder ob uns irgendwann einmal die Flughöhe ein bisschen, sozusagen, ob wir wieder mal ein bisschen normaler werden müssen und vielleicht sagen, du, unsere Alten pflegen wir halt da wieder selber und vielleicht sind wir sogar irgendwann wieder mal so weit, dass wir unser Gemüse sogar wieder selber ernten. Das ist natürlich ein bisschen provokant, aber man muss es einmal so herlegen, weil ab und zu denke ich mir schon, wow, wo wir schon als Gesellschaft unterwegs sind eigentlich. Ja. Mhm. Also auch den Anspruch, was wir haben.
Ja, zumindest muss man das große Ganze wieder im Blick haben und da gehört die standardangepasste Landwirtschaft im alpinen Raum durch diese diese Kulturlandschaft der Almen als sehr gutes Beispiel einfach dazu. Ich habe da nicht nur eine Landschaft, die einen hohen Erholungsfaktor hat und die schön zum Anschauen ist, sondern das ist eine Geschichte der Lebensmittelproduktion unter den Bedingungen, die man halt die Umgebung gibt. Und das wieder mehr zu schätzen, das ist ein großes Thema, das aber sehr viel Potenzial noch hat.
Der Reser Alm. Wie schaut es aus in der Ruhe?
In Tirol, ja, muss man verschiedene Zahlen anschauen, dass man die Entwicklung der Almen erfassen kann. Wenn man jetzt die Entwicklung wenn du mich jetzt fragst, werden die Almen weniger, wie schaut das aus? Grundsätzlich die Anzahl der Almen bleibt stabil, schon seit längerer Zeit. Das ist aber jetzt nur die Anzahl. Man muss sich dann nur anschauen, wie entwickeln sich die aufgetriebene Tierzahl. AD bleibt relativ stabil, leicht sinkend in den letzten Jahren. Aber wir haben grundsätzlich nur eine gute Bestoßung auf den Almen in Tirol, aber auch österreichweit. Wo wir Änderungen haben, ist in der Almfutterfläche. Also das ist quasi die Fläche, die zur almwirtschaftlichen Bewirtschaftung, auch zum Weiden halt genutzt werden kann. Die ist stark sinkend.
Das heißt, es wächst mehr zu?
Es wächst mehr zu, es wächst eindeutig mehr zu. Es hat natürlich auch, also seit, wenn man sich jetzt anschaut, den Zeitraum seit dem Jahr 2000, haben wir in Tirol zum Beispiel ein Minus von 43% der Almfutterfläche. Das hört sich jetzt dramatisch an und es ist ja tatsächlich eine starke Entwicklung. Man muss aber auch berücksichtigen, dass die Methoden der Erfassung der Almfutterfläche sich geändert haben. Das passiert jetzt mit Orthofoto und sehr detailliert. Das heißt, jeder Strauch, jeder Storch kann da ausgerechnet werden und das passiert auch. Hat aber im Umkehrschluss, wenn man mit den Bauern redet, schon auch wieder die Folge, dass an der gemessenen Almfutterfläche hängt natürlich auch die Bestoßung dran. Also wie viele Viecher kann ich auftreiben auf dieser Fläche, dass ich dann möglicherweise, da gibt es einige Fälle, weniger Tiere schon auftreiben kann durch das. Was dann wieder zur Folge hat, dass diese Almfutterfläche wieder sinkt. Also man muss das schon berücksichtigen. Also es ist tendenziell sinkend oder es ist stark sinkend. Das ist die Erfassung ist da nur ein Bereich dabei, natürlich ein kleiner. Ein großer Bereich ist natürlich, dass die Bewirtschaftung sehr aufwendig ist, dass das Freihalten von Flächen extrem arbeitsintensiv ist und dass sie das die wenigsten Landwirte zeitlich und auch finanziell nur leisten können.
Wie viele Almen haben wir aktuell in Tirol noch? Weißt du das?
Ja, in Tirol haben wir 2100 oder
2100 Almen. Und da wird ja in Tirol auch noch sehr stark Milch produziert.
Ja.
Auf wie viele Almen ist das der Fall? Wie viel dann noch selber Käse verarbeiten? Wie stark ist das noch? Oder wirklich die Verarbeitung der Milchprodukte direkt auf der Alm?
Ja, also das sind zwei verschiedene Dinge, die Milcherzeugung und die Verarbeitung. Ja. Wir haben in Tirol sehr viel Melkalmen nur 50% in etwa sind Melkalmen. Da sind wir nach Vorarlberg die Zweiten, was die Melkalmen betrifft. Dann, wenn man sich aber den Anteil der Milchkühe auf der Alm anschaut, also wie viel aller Milchkühe werden auf die Alm gebracht, sind es in Tirol nur 50% und da sind wir Spitzenreiter in Österreich. Danach kommt Vorarlberg, dann kommt Salzburg, aber mit deutlich geringeren Zahlen, also ein Drittel und 14% in etwa. In okay. Die beiden Bundesländer. Also das hat natürlich auch Tradition in Tirol. Aber jetzt zur Verarbeitung. Die ist schon lang rückläufig oder sehr wenig gegeben nur in Tirol mit etwa 60 Almen, die nur Senn-Almen sind und da Käse produzieren.
Also das heißt, vor 2200 Almen, habe ich das richtig im Kopf, gell?
2100
Almen. Vor 2100 Almen wird noch auf 60 sozusagen Käse produziert. Butter etc.
Genau.
Produziert.
Ja.
Okay, das ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel.
Nein, das ist in Tirol nicht viel. In Vorarlberg haben wir da deutlich höhere Zahlen, wenn man sich das österreichweit anschaut. Aber in Tirol ist das nicht viel mehr.
Und das ist auch rückläufig oder wie entwickelt sich das?
Ja, das ist grundsätzlich auch rückläufig oder hat sich sehr stark auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt, weil einfach die Kosten extrem hoch sind. Eine Arbeitskraft, die auf der Alm Hirte ist, möchte und dann nur ein Käse produziert. Und es ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Das heißt, ich finde sehr schwierig Personal, die das macht. Es hat ein schönes Projekt gegeben im Bezirk Landeck, wo aus einer Initiative der regionalen Politik und auch der Landwirtschaftskammer ein Projekt entstanden ist, dass das Land Tirol, die Gemeinden und der Tourismusverband, die Tourismusverbände, jeweils die Lohnnebenkosten übernehmen für die Senner auf der Alm.
Mhm.
Auf den Almen.
Wenn du überhaupt noch wen findest, weil ich kenne ja inzwischen selber einige Käsereien, die was mir angeschrieben haben und gesagt haben, du Hannes, nächstes Jahr haben wir keinen Käse mehr.
Genau.
Es will einfach nicht mehr machen. Jetzt sind wir wieder bei dem leidigen Thema, dass das halt auch schon wieder nicht mehr gefreut. Und da denke ich mir oft, da weiß ich nicht, ich weiß einfach nicht, was man tun muss, um ein Anreizsystem zu finden, dass eine körperliche Betätigung bei der Arbeit irgendeinen Reiz noch hat. Ich denke mal, es kann doch nicht sein, dass man in vielleicht 10, 20 Jahren nur noch alle vor den Computer sitzen und sobald dass ich meinen Finger oder meine Hand bewegen muss, ist das schon bald zu viel. Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann, dass man sowas wieder insgesamt attraktiver gestaltet. Ja.
ja, man muss die Kulturlandschaft wieder viel stärker in den Mittelpunkt rücken. Und das klingt aber so als ein abstraktes Wort, gell, die Kulturlandschaft, und wie hat jetzt das wieder mit dem zu tun? Aber das sind schon Dinge, die man einfach nicht bewusst in der Denke, die du ganz am Anfang angesprochen hast, jetzt schon. Ich habe einmal meinen städtischen Bereich oder meinen Dorfbereich, wo ich arbeite, wo ich mich aufhalte, und dann habe ich außenrum Freizeit. Und das, für das müssen wir wieder mehr Bewusstsein finden, dass das ein großes Ganzes ist, von dem wir da umgeben sind. Und dass das eine sehr anspruchsvolle, herausfordernde, aber auch durchaus, und man muss ja nur mit den Almbauern reden, eine wunderschöne Aufgabe ist, die einen viel abverlangt, aber die auch viel zurückgibt.
Also ich glaube, jeder, der was einmal die Möglichkeit gehabt hat, einmal einige Tage oder sogar Wochen auf einer Alm zu verbringen, es ist ja unser Blogger, der Peter Fuchs, hat da einen wunderbaren Blogbeitrag dazu geschrieben, was das für die Seele eigentlich bedeutet, für den eigenen Geist, das zur Ruhe kommen, das einmal zu erleben. Und ja, das selber auch schon erleben dürfen, und das ist gewaltig, wenn man so runterfährt und plötzlich Dinge des Alltages werden einfach völlig bedeutungslos, weil einfach andere Zeiten, andere Situationen, Wetterereignisse in den Vordergrund rücken, weil du plötzlich sorgst um dein Viech. Ja. Wie kriegst du das zuber, weil gerade Wetter kommt oder was auch immer. Also, oder du musst es suchen gehen im Nöbi. Also es hat schon was Gewaltiges, aber man muss das irgendwann wahrscheinlich echt einmal erlebt haben, dass man überhaupt weiß, was da geboten wird. Ja. Mhm. Jetzt ist es natürlich heuer sehr explodiert, der Tourismus in Österreich. Wir sind in Tirol gegangen mit den Almen, mit den Mountainbiker. Hast du da was gehört? Was haben die Touristiker so gesagt? Wie war der Sommer 2020 in Tirol?
Ja, es hat sich ein Trend fortgesetzt von der Nutzung her, der eh schon gestartet hat in den letzten Jahren. Also eben mehr Nutzung im Sommer. Verschiedene Sportarten, die sich da, wie ich am Anfang schon gesagt habe, entwickelt haben. Eben wieder das E-Biken, mehr Wanderer, aber auch in die Lifte natürlich sehr viel aufkommen. Also in Tirol zumindest haben wir schon im Vergleich zum letzten Juli ein Minus, aber das war sehr stark regionsabhängig. Aber ja, was wir sehen, dieser Erholungsraum ist nicht nur bei den Touristen extrem wichtig, sondern auch bei den Einheimischen. Und das ist auch etwas, was wir zuerst noch nicht angesprochen haben, wenn man Stadt und Wildnis anschaut, dass einfach der Erholungsraum verloren gehen würde. Die Kulturlandschaft Alm bietet einfach einen wunderbaren Zugang, ein Naturerlebnis zu haben. Also ist quasi ein ganzheitliches Erlebnis, das ich in der Natur haben kann, ohne dass ich einer großen Gefahr ausgesetzt bin, ohne dass es schwierig ist, dass ich mich da aufhalte. Und ja, es ist einfach sehr ästhetisch. Also steigendes Bedürfnis danach da ist, das haben wir auf jeden Fall festgestellt, bei Einheimischen und bei Touristen.
Wie ist das Bewusstsein bei den Touristikern? Du arbeitest ja sehr viel mit Tourismusverbänden zusammen.
Ja.
Und ich sage mal mit Hoteliers und alles, was in dem Bereich tätig ist. Ihr erlebt es da immer, dass da halt das Bekenntnis zu der Landwirtschaft ja eher sehr zurückhaltend ist. Wie ist das jetzt bei euch in Tirol? Ich sehe das, warum sage ich das jetzt? Es wird schon vielleicht schon bunt schon das Bewusstsein da sein, okay, das ist schon ganz gut, dass das noch irgendwer obermacht, dass die Alm noch irgendwie, dass da Viecher oben sind, soweit reicht das Denken schon. Aber dass man dann auch die Lebensmittel, was auf der Alm konsumiert, produziert werden, auch konsumiert im eigenen Hotel, im eigenen Gasthaus, da ist ja dann schon wieder mal nicht mehr so weit her, weil du kannst dich erinnern, ich habe einmal präsentiert, wie viel Österreich ist am Teller, wenn wir essen gingen, und das ist ja zum Davonlaufen so traurig. Ich hoffe, dass es jetzt vielleicht ein kleines Umdenken gibt bei den Touristikern, aber ich weiß da, vor allem die Vertreter der Wirtschaftskammer sind ja da sehr, sehr argumentationsstark, warum das alles nicht geht. Wie ist das in Tirol eigentlich? Gibt es da mehr Bewusstsein, dass sagen du, wir sollten dann halt einfach die Bauern, die was halt da die Kuh auf der Alm haben, vielleicht den Kas kaufen? Oder ist das ähnlich wie bei uns, dass das dann da gar nicht so wichtig ist?
Also ich glaube, dass Tirol da nicht abweicht von anderen Bundesländern und dass es halt einfach solche und solche gibt. Aber dass ich jetzt flächendeckend von einem wünschenswerten Bild reden konnte, ist auf jeden Fall nicht der Fall, weil ein flächendeckend wünschenswertes Bild wäre, dass ich auf der Speisekarte sehe, woher die Produkte kommen und dass die halt vor allem aus Österreich kommen. Vor allem die Fleischprodukte natürlich. Und das ist Das sind einzelne Betriebe, die sich damit sehr gut differenzieren, die ja sagen, sie sind erfolgreich damit, die sagen, das ist eine Überzeugung und die möchten sie auch dem Gast weitergeben und der schätzt das auch und das ist ganz wichtig. Also ich kann mich durchaus als touristischer Betrieb differenzieren, abheben durch Produkte aus der Region, dass ich dann auch noch erzähle, wo kommt das her und wie ist das Lebensmittel entstanden, von welchem Bauern kommt das. Also das sind natürlich Trends, die einige aufgreifen, aber es ist ein Trend und es sollte eigentlich für mehr Selbstverständlichkeit sein.
Ja. Also ich denke auch, wir sind jetzt da eigentlich bei dem Wort Herkunftskennzeichnung, ist ja natürlich gerade in aller Munde, Gott sei Dank. Und da wird ja immer quasi gesagt, ja, wir haben eh schon so viele freiwillige Projekte und jeder, der was will, kann es ja machen. Ich erlebe das aber in meinem eigenen Unterwegssein, wenn ich da rausfahre, zum Beispiel jetzt eigentlich nach Tirol und jetzt gehst du irgendwo hin Mittagessen, es ist eigentlich fast nicht möglich, dass du jetzt irgendwo vor der Autobahn geschwind runterfährst und sagst, jetzt geh da ins nächste Gasthaus, weil da weiß ich, da kriege ich ein österreichisches Lebensmittel, sondern ich muss dann richtig suchen. Mir hat dann einmal ein Wirtschaftskammervertreter in Tirol gesagt, naja, da gibt es ja eh irgendwo eine App und da musst du halt in das Tal da reinfahren. Ja, das ist nett, wenn ich jetzt auf Urlaub da bin, aber nicht, wenn ich jetzt gerade einen Termin habe und warum sollte ich mir dann in meinen Körper was rein tun, was ich einem nicht rein tun möchte. Ja. Mhm. Also ich hätte schon den Anspruch, dass ich sage, ich möchte gerne wissen, wo es herkommt und wenn ich halt in Tirol unterwegs bin und da ein Rindfleisch ist, warum sollte ich dann vielleicht was essen von Norddeutschland oder von Polen? Gar nicht einmal um das, dass das, ich würde nicht sagen, dass das jetzt vielleicht um so viel schlechter ist, ja, aber es muss nicht sein, wenn es mir selber produzieren. Mhm. Und da denke ich mir, gerade wenn ich jetzt wieder im touristischen Bereich unterwegs bin, man macht dann gern Werbung oder ich sage mal, wenn ich mir die Tourismusbilder anschaue, dann wird ja mit der Alm Werbung gemacht, dann wird ja mit dem Bergsee Werbung gemacht. Ja. Alles wird da in den Vordergrund gerückt. Ja? Mhm. Erholungsfaktor und wie schön. Ja. Aber dann am Teller will ich es den Gast nicht hinlegen, ja? Weil es vielleicht ein paar Cent mehr kostet. Und das ist eigentlich ein Zustand, der was mich überhaupt nicht befriedigt. Ja?
Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, dass da durchaus auch oft nur auch wieder an dem Gesamtbild fällt, dass okay, das was ich da präsentiere in meiner Kommunikation, ist die schöne Landschaft, aber nicht, aha, das ist eine Kulturlandschaft, die es ohne die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht gab. Also da ist immer nur Aufholbedarf im Bewusstsein. Das ist eine. Und das andere, ja, du hast die Herkunftskennzeichnung angesprochen. Ich persönlich fände das eine wichtige Initiative und eine Chance, weil wir haben von Bewusstseinsbildung schon sehr, sehr lang geredet und die hat sich offenbar noch nicht, nach deinen Berechnungen ja, noch nicht ausreichend durchgesetzt. Und es ist die Notwendigkeit jetzt einfach natürlich für den Gastbetrieb noch nicht da, dass ich regionale Produkte anbiete. Ich sage jetzt überspitzt, die Notwendigkeit ist nicht da, weil der Gast
sowieso kommt.
Ja, und er hat es ja nicht schwarz auf weiß dargestellt, dass nicht aus der Region kommt.
Aber ich glaube halt, seit der Biefke-Saga, denke ich mal, für die hat es ja weltberühmt geworden, hat man ja schon gesehen, dass mit einer Show sehr viel machbar ist. Die Biefke-Saga hat das zelebriert, einfach die Show. Und so habe ich das ja im Tourismus Jahrzehnte erlebt. Man hat dem Gast einfach eine Show vorgespielt, vom Schurfplattler oben bis hin, wo ich selber dabei war bei der Tanzgruppe und halt lachen muss, was wir damals alles da haben mit den Gästen. Ja. Aber denen hat es halt gefallen, jeder hat mitgespielt bei der Show. Ja. Aber ich denke mir, es hat sich schon die Generation ein bisschen geändert. Ja. Und vor allem hat es die jungen Leute, merke halt ich, dass die vor der Show schon langsam die Nosen voll haben und Dinge einfach genauer hinterfragen anfangen, kritischer sind, junge Leute sich immer mehr vom Fleisch abwenden, nicht weil das Fleisch nicht schmeckt, ganz im Gegenteil, es schmeckt ja total, aber sagen, du, die Art und Weise, wie das zum Beispiel produziert wird, so möchte ich es nicht mehr unterstützen und. Das heißt, wir kriegen da schon junge, neue Leute zu, die was umdenken anfangen und ich glaube, das darf man halt nicht übersehen und ich glaube, dass der Tourismus da ein bisschen erfolgsverwöhnt ist, weil es bis jetzt hat es ja funktioniert. Ja. Es ist ja, wenn ich mir anschaue, die letzten Jahrzehnte, ich habe jetzt einmal ein paar Zahlen rausgeholt von unserer Recherche, wie sich der Tourismus, die Nächtigungszahlen entwickelt haben. Wenn ich da der Touristiker bin, kann ich mir eigentlich jedes Jahr zurückladen, weil es ist immer vor allem gestiegen. Natürlich ist viel gearbeitet worden und alles, aber es ist halt einfach mehr geworden. Ja. Jetzt sieht man aber auch, wie schnell es gehen kann, Städtetourismus völlig zusammenbrochen. Ja. Wenn du jetzt in Wien rein, in Graz unterwegs bist, alles leer, die Straßen, da denkst du, das gibt es ja gar nicht. Wie war das vor ein Jahr, wie ist das jetzt? Ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell erholen. Ich glaube, man muss da extrem vorsichtig sein, um auch das Produkt nach außen hin so ehrlich und authentisch wie möglich darstellen zu können, oder?
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wobei das Thema Show und Piefke-Saga, da haben wir doch einiges in Österreich, aber auch in Tirol in den letzten Jahren ganz, ganz stark geändert und es war ja immer schon sehr überspitzt die Piefke sage, wobei es natürlich einige
Dinge aufzeigen. Ich wollte dir da nicht erzählen, wie es die Rollerin angreifen.
Ich bin ein großer Fan der Piefke sage.
Ich glaube, ich habe sicher 50 mehr angeschaut, also fast jeden Wintersaison beginnt.
Ja, nein, aber vor einer Show da die nicht mehr reden und auch, dass die Nächtigungen jetzt von selber steigen, ist so nicht. Da steckt viel Arbeit, viel Produktentwicklung natürlich dahinter. Auch gerade, wenn man sich den Sommer anschaut. Also der Sommer, das wissen ja auch viele nicht, der Tiroler Tourismus hat mit dem Sommer begonnen. Also der Sommer war lange Zeit, und zwar bis in die 90er Jahre, die stärkere Saison. Und erst seit die 90er Jahre in etwa, da hat es ein paar Schwankungen gegeben, 93 war die letzte große Sommersaison. Und dann ist erst der Winter gekommen, der Winter war vorher schon da, aber der Winter hat ab dem Zeitpunkt erst den Sommer überstiegen. Und jetzt auch noch hat Tirol zum Beispiel ein Drittel aller Sommernächtigungen Österreichs. Also wir sind schon eine Destination, die beide Bereiche hat. Aber da steckt viel dahinter, und das sieht man ja gerade im Sommer durch die Produktdifferenzierung, die ich gerade zuerst angesprochen habe, dass es nicht mehr nur das Wandern gibt, das irgendwann mal sehr langweilig war, sondern dass es halt neue Sportarten gibt. Und worüber sich auch Tirol und auch andere alpine Regionen schon differenzieren kann, ist diese Kulturlandschaft, das ist diese Almlandschaft, die besonders ist, die einfach sehr schön ist, die sehr viele sportliche Möglichkeiten bietet und die aber auch eine gewisse Lebensweise widerspiegelt, die eben auch wieder mit der gesamten alpinen Lebensweise zusammenhängt, wie die Produkte entstehen, wo die Produkte herkommen. Und das war eben jetzt gerade die große Chance, dass wir auch dieses Produkt Almen nur stärker auf den Teller bringen.
Aber ja, genau, um das geht es. Für mich war das die Chance, wenn ich sage, jetzt fährt der Mensch freiwillig hunderte Kilometer in den inneralpinen Raum, ja, Tirol oder daher Schlappming oder Zell am See, wurscht wohin, tut das einmal freiwillig, ja, weil er sagt, ich fahre da hin, weil es mir da gefällt, dass mir da taugt, weil ich mich da wohlfühle, weil ich vielleicht den Sport machen kann, der was mir zusagt, ja. Und sieht mit eigenen Augen, wie gut das da ist. Ja. Und jetzt werden in diesem Raum hervorragende, hochqualitative Lebensmittel erzeugt. Mhm. Ja. Und dann bin ich aber nicht so viel, dass ich es ihm aufs Teller lege. Ja. Weil das ist ja für mich das Einfachste nachher. Warum? Weißt du, da müssen wir, glaube ich, gemeinsam viel mehr Bewusstseinsbildung machen, weil da quasi wecke ich noch mehr die Emotionen. Ich habe das heuer gesehen, im Winter, Gäste, die haben mir geschrieben, die was bei uns eingekauft haben, im Heimergold Schlappming. Und die haben gesagt, wir sitzen jetzt gerade daheim, ganz oben in Hamburg, schauen uns die Bilder an von der Planei und essen dazu einen Jausenspeck und den Käse, was wir bei Enkin geschäft. Mhm. Also quasi, die haben nicht nur die Bilder noch mal angeschaut mit den Augen, mit diesen Sinnen, sondern haben gleichzeitig das gegessen, was da bei mir im Geschäft gegessen haben, im Bauernladen. Ja. Und das ist quasi durch den Körper durchgegangen, die Emotion. Und sie kommen halt sowieso wieder und weiß ich noch, das ist ja das Maximale, was ich mit einem Menschen was ich erreichen kann. Ja?
Ja.
Weil das geht durch den Körper durch. Ja? Nicht nur die Augen und nicht nur, dass ich was höre, sondern dass ich es wirklich auch dann essen und fühlen kann. Und das ist maximale Emotion.
Mhm. Und das ist das, was ich ja als Authentizität bezeichnet habe, für das wir ja in Österreich generell als Urlaubsland auch stehen wollen. Und mit Authentizität meine ich eben eine Stimmigkeit von dem Gesamtprodukt. Und es ist halt einfach nicht stimmig, wenn ich diese Landschaft genieße, aber gleichzeitig, und die Landschaft ist entstanden dadurch, dass ich Nahrungsmittel standardangepasst produziere, aber dann ganz was anderes ist. Das will keiner haben und das wird sich ja in andere Richtungen entwickeln müssen. Und das müsste schneller gehen.
Aber da sind wir uns einig. Theresa, was mir jetzt noch wichtig ist, du bist ja in der Forschung sozusagen im Tourismus eben tätig.
Ja.
Wo siehst du da jetzt die Zukunft? Wo geht es hin? Hat sich jetzt für dich selber in der paar Monaten jetzt schon, dass du sagst, da kann jetzt eine massive Veränderung passieren, oder sagst du nur, es wird der Prozess beschleunigt? Wo siehst du es da, sage ich mal, da wissenschaftlich tätige Forscherin, wo siehst du da die Zukunft in Österreich oder in Tirol?
In Österreich, aber auch in Tirol, also wie sich das da gerade im Alpengebiet im Österreichischen relativ ähnlich, weil wir ja zum Glück überall dann nur diese kleinstrukturierte Landwirtschaft haben. Wo geht die Reise hin? Wird diese Kulturlandschaft, diese Almlandschaft, gerade im Sommer, der immer wichtiger wird, immer mehr zum Alleinstellungsmerkmal. Also das ist eine Landschaft, die sehr viel Erholungsqualität eben bietet, wo ich aber sehr viele Sportarten praktizieren kann und die natürlich entstanden ist durch eine Mensch-Natur-Beziehung. Und das wird immer mehr geschätzt werden. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese Situation nur dadurch besteht, dass ich eine lebende Landwirtschaft habe. Und deshalb müssen Tourismus und Landwirtschaft dafür stärker zusammen wachsen.
Also das Produkt ist die Landschaft, die Kulturlandschaft, oder? Wahrscheinlich, wenn es nicht schön ist, wenn es mir da nicht gefällt, werde ich nicht hinfahren. Wurscht, wenn ich da mountainbiken kann, aber ich muss mich irgendwie wohlfühlen in der Region, oder?
Ja, also das Produkt ist die Landschaft, aber es kommt darauf an, wie ich diese Landschaft auch zugänglich mache. Also vielleicht ein Beispiel zu anderen Regionen, denn wir sind jetzt, ich sage, es ist ein Alleinstellungsmerkmal und da fragst du dich vielleicht, wer ja, warum wandern kann ich ja überall auf der Welt oder Natur genießen kann ich überall auf der Welt. Vielleicht wäre eine verwilderte Landschaft da sogar noch besser. Aber wir haben diese einzigartige Situation, einzigartig, es gibt noch mehr Kulturlandschaften in Europa, aber wer ist sehr stark intakt, nur im alpinen Raum eben, dass wir da eine große Zugänglichkeit zur Natur dadurch haben. Also wenn ich jetzt in ein anderes Gebiet gehe, zum Beispiel, wir waren letztes Jahr mit den Studenten in China, im Changjiashui-Nationalpark, wo es Avatar-Draht haben. Eine wunderschöne Gegend und du merkst da in die Natur und auch die China, wo ja schon eine sehr starke Verstädterung stattgefunden hat, die haben auch das Bedürfnis, in die Natur zu gehen. Aber wie schaut das Naturerlebnis da aus? Ich bin da in einer wunderschönen Landschaft, aber auf gefestigte Pfade, also ich habe da eine Plattform, ich habe da einen Steg, wo ich durchgehen kann und kann von dem aus, von meinem Gelände aus in die Natur reinschauen. Ich habe aber nie dieses Erlebnis, dass ich wirklich in dieser Natur bin.
Aha, du schaust von außen drauf sozusagen.
Ja, also man fährt da hin, dann fährt man mit der Gondel auf, dann steigt man aus, dann hat man da eine Plattform und dann hat man einen befestigten Steg und Brücken, auf dem geleitet kann ich dann gehen, von einer Ecke zur anderen, vom Aussichtspunkt zur anderen. Überall werden Fotos gemacht, also Instagrammable ist das Ganze, aber das war es dann schon mit dem Naturerlebnis. Während in einer Landschaft, wie es bei uns ist, die allein schon durch das große Gebiet, das die Kulturlandschaft da hat, also das die Almen da haben, also kann man sich erstens schon mal sehr gut das Wegenetz verteilen. Das heißt, ich habe sehr viel Platz da. Und ich habe dieses immersive Erlebnis, ich kann eintauchen in diese Umgebung. Ich habe da Verweilmöglichkeit, ich kann das entdecken. Also ich habe vielleicht sogar eine Alm, wo ich hingehen kann, wo ich nur diese Zweitnutzung oder diese Erstnutzung, diese primäre Nutzung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung erleben kann. Und ich glaub, ist sehr sinnstiftend.
Das gibt ja so viel her. Ich tue das zum Beispiel bei uns voll gern, dass ich auf die Nacht nochmal meinen Schlafsack schnappe. Ja. Was ich 7, 8 Jahre auf die Nacht auf den Berg aufgehe, auf den Gipfel, haue mich da hin und lasse mich dann quasi vor der Sonne wecken um was weiß ich, 3:15, was halt so grau ist im Sommer. Das taugt mir halt total. Ja. Ja. Und das ist halt ein Erlebnis, wo ich mir denke, das kostet mir genau nichts. Ja. Ich bin eigentlich wieder in der Früh ganz normal herunten vom Berg. Ja. Um 7 bin ich oder mache ich wieder ganz normal da im Büro. Bin da vorher am Hof, aber habe ein Erlebnis gehabt, was mir nichts gekostet hat. Und das ist oft so beeindruckend, wenn du dann so eine Stunde die Sonne aufgehen siehst. Und ich denke mir, das kostet nichts. Ja. Und ist aber maximal Natur. Und was mir halt auch auffällt, das möchte ich vielleicht auch heute auch sagen im Podcast, die was irgendwo in Österreich auf die Berge Urlaub machen, ich sehe das bei Insta in Schlapping, die wo eine Gondel rauffährt, das ist überfüllt, ja, das ist bummvoll. Und dann schaust du vielleicht in eine andere Tourrichtung, wo halt keine Gondel ist und weniger Hütten sind, dann bist du da völlig allein. Mhm. Und vielleicht sollte man diese Natur einfach auch erkunden, ja, weil, wie du sagst, wir haben ja noch die Möglichkeit, dass ich nicht irgendwie geleitet wie ganz streng mit Hochsicherheitszaun, sondern dass ich sage, ich gehe halt jetzt einmal rauf, auch schon am Wanderweg, also nicht quer durch die Natur, das ist schon wichtig, aber dass ich sage, ich gehe halt am Wanderweg und bin vielleicht auf einer Seite unterwegs, wo ich halt vielleicht gar keine Hütten habe. Und das ist halt dann Erlebnis pur, ja.
Ja, da gibt's, das ist interessant, dass du das sagst, weil da gibt es durchaus unterschiedliche Präferenzen, was auch die Urlauber haben oder was auch die Nutzer grundsätzlich haben. Also manche sagen, ich möchte keine Zivilisation haben, ich möchte nichts davon sehen, aber ein großer Teil wünscht sich ja eben
eine Infrastruktur, genau. Infrastruktur. Der muss seinen Kaiserschmarrn halt oben essen, das gehört einfach dazu.
Ja.
Und vielleicht ein Schweinsbratl oder was weiß ich was, oder ein Speckjausen. Aber ich denke mal, das Schöne ist ja, wenn man es vielleicht einmal selber mitnimmt, wenn man sagt, man kauft wo einen regionalen Speck und einen Kais dazu und dann sitzt halt dann oben und jausen da, das hat ja auch was für sich. Also gerade als Kind habe ich das immer geliebt, wenn ich mit meinem Vati wo unterwegs war und du tust dann oben am Berg jausen, das ist ja total was Schönes.
Ja, und du hast dir das erwandert.
Ich habe mir das erwandert, genau.
Erarbeitet, sozusagen.
Ja. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch die Themen, Theresa, recht gut. Ist dir noch irgendwas wichtig als Botschaft, sage ich mal? Es hören uns ja sehr viel im urbanen Bereich zu, natürlich auch Bayerinnen und Bauern.
Ja.
Hast du noch Botschaften, wo du sagst, als in deiner Verantwortung oder als Tirolerin, das war da wichtig, auch für die Zukunft?
Ja, für die Zukunft ist mir wichtig, dass es ein intaktes Zusammenspiel aus Almwirtschaft und Tourismus gibt, weil die Almwirtschaft, die Kulturlandschaft, die daraus entsteht, einfach extrem wichtige Funktionen hat. Sie ist erstens sehr ästhetisch, also sämtliche, wenn man jetzt Landschaftspräferenzen untersucht, alle Faktoren, also die Offenheit, dann die Vielfalt, aber auch die Aussichtsmöglichkeit, die bringt diese Almlandschaft mit. Dann zum Zweiten, sie ist sehr authentisch, das heißt, sie ist sehr sinnstiftend. Also ich habe, Menschen können sich mit dieser Landschaft identifizieren. Die gibt ein Stück Heimat, die da wohnen, aber ein Stück Sinn, die da herkommen und eine bestimmte Lebensweise kennenlernen wollen. Und dann natürlich für nachhaltige Tourismusentwicklung ist eine intakte Almwirtschaft extrem wichtig, weil sie durch diese multifunktionale Nutzung der Landschaft, das heißt, ich habe da nicht nur eine Landschaft, die für die touristische Nutzung angelegt ist, sondern die ist primär landwirtschaftlich genutzt, das ist natürlich auch regulierend, dass da keine touristische Übernutzung entsteht, weil der Tourismus muss ja laufend an diese landwirtschaftliche Nutzung anpassen. Und so habe ich da einen Einklang, der eine wünschenswerte Entwicklung einfach gewährleisten kann.
Du sagst, die Natur oder unsere Kulturlandschaft ist sehr ästhetisch.
Ja.
Mich fasziniert das immer, wenn ich da früh auf meinen Hof aufstehe und dann rausgehe, und stehe fast wirklich jeden Tag da und denke mir, wie gesegnet bin ich, dass ich da leben darf und schaue auf die Berge und schaue mir das da an. Und das erfüllt mich so mit Ehrfurcht und Demut. Das berührt mich fast jeden Tag und mich fasziniert das dann, dass es so viele Menschen gibt, die sowas gar nicht mehr sehen. Ja? Mhm. Das ist eigentlich total schade und das, denke ich mir, war ja schön, wenn sie dessen wieder mehr bewusst werden, dass das eigentlich schon auch was mit dir macht, ja, wie du dann durch den Tag gehst, was du da eigentlich, wenn du das wahrnehmen kannst. Ja. Mhm. Als Urlauber, aber auch als Einheimische, weil ich kenne natürlich auch viele Einheimische, wo ich oft rede über das Thema, die sagen, auf das haben sie noch gar nicht geschaut. Ja.
Okay.
Die Stimmungen halt auch da irgendwo in Schlamming oder in der Ramsau, den Raum muss auf, aber sehen das gar nicht mehr, was sie da eigentlich für eine Augen spielt. Und ich glaube, das ist ja auch was, das ist ja auch Bewusstheit, dass ich das wieder, die Schönheit wieder sehen anfange, das wieder schätzen kann, dass ich da leben darf. Und ich denke gerade, wie in dem schönen Österreich, ich bin auch viel auf der Welt umgekommen und es gibt viel schöne Platzeln und Fleckerler, das ist gar keine Frage, aber das, was das Land an Kostbarkeiten zu bieten hat, das ist fast nicht zu übertreffen in meinen Augen. Also du hast diese unglaubliche Vielfalt, ja, und für mich ist halt natürlich dann eine Landschaft, der alpiner Raum, bis auf ins Hochgebirge, das macht halt mit mir was. Ich bin auch gerne am Meer, aber Berg sind halt für mich durch nichts zu mehr sitzen.
Ja, weil du da aufgewachsen bist, weil du natürlich eine enge Bindung zu dem Ganzen hast.
Ja, ja, also ich sage, das hört sich jetzt nach Werbung an, aber ich lebe das halt. Gell? Für mich ist das einfach so da und ich kann einfach nur jedem wünschen, dass er für sich so einen Platz findet. Vielleicht ist es bei einem der Neusiedlersee, das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede reden oder bringen, aber ich denke schon, dass man überall rausgehen kann in Österreich und eigentlich stützen kann auf das Land. Und das Land eben, diese Kulturlandschaft existiert und das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, deshalb, weil wir eine produzierende Landwirtschaft haben. Ja. Und darum muss man am Ende des Tages einfach wissen, wenn man ins Regal greift, sobald ich mich für ein ausländisches Produkt entscheide, ja, gebe ich eigentlich den Lebensraum, die Kulturlandschaft auf. Das ist so. So beinhart ist der freie Markt geworden. Wir entscheiden als Einzelner alles.
Ja, und ich beeinflusse damit auch meine eigene Lebensqualität mit dieser Kaufentscheidung.
Ja. Also Theresa, ich sage danke. War echt interessant mit dir reden, mit einer Tourismusforscherin mitten in Tirol sozusagen tätig. Schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich auch, wenn wir weiterhin so gut zusammenarbeiten. Ich kann von dir extrem viel lernen. Du fütterst mich ja immer gut mit Informationen. Ich hoffe, dass ich da auch viel zurückgeben kann.
Auf jeden Fall.
Sag danke und ich hoffe, dass du deine Mission so weiterführst und auch gut in den Tiroler Tourismus einwirkst, aber auch für die Landwirtschaft, für die Bäuerinnen und für die Bauern so weiter am Weg bist. Ich darf danke sagen und schön, dass du gekommen bist.
Ja, danke. Vielen Dank.
Danke. Cool.